Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, den ANBF-Gesamtsieger Markus Geiser aus dem Team KPK Coaching mit am Start zu haben. Zusammen mit Markus haben wir über seinen Wettkampf gesprochen, seinen ersten Wettkampf für die Saison 2021 bei der ANBF. Wir sind auf seine Wettkampfkarriere eingegangen, auf seine Wettkämpfe, die er bisher in seinem Leben bestritten hat und vieles, vieles mehr. Dabei sprechen wir über sein Training, seine Ernährung, das Posing, die Bühnenpräsenz und alles, was halt eben mit diesem ganzen Prozess zu tun hat. Ich bin gespannt, was ihr zu der Episode sagen wird. Mir hat sie extrem viel Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Folge mit Jo, mein Lieber, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit am Start bist zu diesem Podcast. Markus, nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle zu deinem tollen Sieg am Wochenende bei der ANBF 2021 als nicht mehr Junior mit 22 Jahren. Hast du dann trotzdem den Wettkampf dominiert, war ein sehr, sehr geiler Wettkampf. Wie gesagt, ich freue mich, dass du heute hier bist, dass wir heute die Episode abdrehen dürfen. Markus, wie geht's dir? Und für alle Leute, die dich nicht kennen, kannst du dich natürlich auch gerne noch mal ganz kurz vorstellen.
Yes, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, Bro. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, heute hier zu sein. Das ist mein erster Auftritt in einem Podcast. Und ja, ich freue mich heute auf jeden Fall auf das Gespräch. Und ja, zu meiner Person. Ich bin Markus, ich bin 22 Jahre alt und ich trainiere schon seit insgesamt 7,5 Jahren jetzt. Und genau. Also beruflich bei mir, ich habe im März meinen Bachelor gemacht in Fitnessökonomie und habe jetzt die Filialleitung von einem Fitnessstudio übernommen, bei dem ich auch die Ausbildung oder das duale Studium absolviert habe. Und genau, nebenbei mache ich auch noch ein paar Coachings, aber jetzt gerade habe ich halt nicht sehr viel Zeit dafür, weil ich halt sehr eingespannt bin, was die Arbeit angeht. Und natürlich halt auch die Wettkampfprep, die nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
Ja.
Und genau.
Auf jeden Fall.
War auf jeden Fall ein krasses Wochenende. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Wochenende.
Ja, hast du mit gerechnet vorher? Oder hast du dir das ausgemalt, dass es passieren könnte, dass du das Ding gewinnst?
Nee, absolut nicht. Also wirklich absolut nicht. Ich habe das auch schon mal in meiner Story kurz erzählt. Ich habe tatsächlich 3 Wochen vor der AMBF habe ich mit dem Busy geschrieben auf Instagram, weil ich verfolge den halt schon seit 2017, als der gegen dich auf der Bühne stand, bei der GmbF. Und da habe ich halt gesehen, dass er halt auf Wettkampfdiät ist und dann wollte ich halt fragen, so, und so, wo startest du? Und hat der halt erstmal ein bisschen rumgedruckst und meinte so, ja, du wirst schon sehen, wo ich starte. Und dann habe ich das halt irgendwie aus dem Raus gekitzelt und dann hat er wirklich gesagt, dass er bei der AMBF und GmbF startet. Und ich fand ihn schon 2017 so einen kranken Mutanten. Also der war echt crazy, was der für Masse drauf hat. Ne? Und dann hatte ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Also ich war froh, dass der nicht in meiner Klasse so gestartet ist, weil der ist, glaube ich, auch mit 12 Kilogramm schwerer eingewogen worden. Aber mit dem Gesamtsiegerstechen gegen so einen Athleten zu gewinnen, hätte ich wirklich absolut nicht gerechnet.
Ja, also Busy ist schon stabil. Ich habe es ja auch in meinem YouTube-Video kurz angeteasert. Wer das YouTube-Video zu AMBF noch nicht gesehen hat, kann gerne mal bei mir auf YouTube vorbeischauen. Daniel Kubik, dort habe ich schon ein kleines Recap gemacht. Noch mit ein paar mehr Informationen auch zu AMBF. Und ja, Busy ist halt ein extrem krasser Athlet, extrem beeindruckend, vor allem wenn der so Backstage steht, man denkt halt so, da hat keiner halt Chance, weil ja, er sieht halt original aus wie so der größte IFBB-Athlet und ist halt einfach natural und es ist halt einfach der Wahnsinn. Ja. Kann ich dementsprechend sehr, sehr gut nachvollziehen, mein Lieber. Aber jetzt mal zu dir nochmal, du bist mit 22 jetzt schon 7,5 Jahre am Ball gewesen und ich meine, du warst doch 2015 das erste Mal auf der Bühne, oder?
Richtig.
Wie alt warst du da und wie lange hast du da schon trainiert?
Ja, also 2015 war ich das erste Mal auf der Bühne bei der GmbF in der Teenage-Klasse. Es gibt ja bei der GmbF Teenage-Klassen, die einschließlich bis 17 Jahre alt gehen. Und ich habe mit dem Training damals angefangen, zu Hause zu trainieren mit 14. Da habe ich mir halt so eine Multifunktionsstation so gekauft, wo du Bankdrücken dran machen konntest. Da war sogar noch ein Latzug dabei, Kurzhandel hatte ich so. Und so bin ich halt so ein bisschen auf den Sport gekommen. Dann hat mich ein Freund damals dazu so gedrängt, uns einfach im Fitnessstudio anzumelden. Das war dann mit 14,5, habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet. Und dann haben wir halt damals schon einfach richtig losgeballert. Also wir haben halt damals schon irgendwie dann die ganzen Pläne von Lazar Angelov, von Kai Greene und so nachtrainiert. Und ja, dann war ich insgesamt knapp 2 Jahre am Trainieren. Und dann, also ich hatte auch schon Wettkampfambitionen mit 15. Also da hat mich auch mein Freund irgendwie so ein bisschen drauf so gebracht. Und der hatte auch damals eigentlich auch Ambitionen gehabt, bei der GmbF zu starten. Und so bin ich eigentlich überhaupt erst auf den Verband gekommen. Und ja, dann, ich weiß nicht, wie das damals so entstanden ist. Ich hatte einfach Bock, da mal einfach mitzumachen. Und dann habe ich mich einfach so dazu entschieden und habe halt damals auch Videos von Patrick Teutsch und so geschaut, wie der so eine Wettkampf-Diät aufgebaut hat. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, okay, dann starte ich einfach mal. Habe das dann, ich glaube, meine erste Wettkampf-Diät war auch so um die 24 Wochen. Und dann stand ich dann mit 16 das erste Mal auf der Bühne.
Hast du eigentlich selbst vorbereitet nach 1,5 Jahren oder so?
Ja, genau.
Das ist eigentlich kompletter Wahnsinn. So. Und wie erfolgreich war das damals beim ersten Start?
Also ich bin 4. Platz damals geworden und ich glaube, da waren so 12 Athleten in der Klasse. Also es war schon, Teenage Bodybuilding war damals schon echt sehr krass so. Ja. Also wenn ich auch damals meine Konkurrenten mit heute vergleiche, war das Level damals fast noch höher als heute, ne?
Von der Teenage-Klasse oder von der...
Ja, okay. Von der Teenage-Klasse. Von den Junioren würde ich sagen, ist in den letzten Jahren eher stärker. War das Teilnehmerfeld eher stärker als früher, also vor 6, 7 Jahren. Aber die Teenage-Klasse war damals schon echt sehr, sehr stark. Und der zweite Wettkampf, also ich war ein Jahr später dann nochmal auf dem Wettkampf mit 17, also auch in der Teenage-Klasse.
Ja.
Damals war das ja in 7 dann. Und da bin ich dann 2. Platz geworden in der Teenage-Klasse. Und ja, also dafür, dass ich das selbst gemacht habe, alles Ernährung, Training und so, fand ich, hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also ich hätte natürlich so viel besser machen können, aber ich meine, es hat auf jeden Fall funktioniert.
Ja, aber krasse Leistung auf jeden Fall, sich selbst zu preppen in dem Alter. Also gibt es, glaube ich, wenige, die es so machen. Ich habe natürlich so das Gefühl, dass es mittlerweile immer mehr werden, weil Fitness-YouTube beispielsweise immer größer wird, weil soziale Medien immer größer werden und natürlich sehr viel... ja, Infomaterial jetzt auch irgendwo so dadurch wird, was einerseits cool ist, weil viele Leute da auch selbst so wissen, was sie machen. Andererseits stiftet es natürlich auch so ein bisschen Verwirrung in einem Sport, der eigentlich relativ simpel ist, zumindest bis zum Wettkampf-Bodybuilding jetzt hin, wo sehr, sehr viel Erfahrung halt irgendwo auch notwendig ist. Aber ja, dementsprechend glaube ich auch, dass das Niveau halt in den letzten Jahren, insbesondere so in den Juniorenklassen, auch gestiegen ist. Ja. Aber bei Teenage-Klasse habe ich so das gleiche Gefühl wie du, weil da ist meistens, ich erkläre mir das so, weil in den Teenage-Klassen wahrscheinlich einfach auch noch nicht diese Länge mit dem maximalen Wissen halt eben vorhanden ist. Also es fängt ja kaum jetzt jemand an, mit 11 zu trainieren, außer der Big Busy. Ich glaube, der hat irgendwie mit 8 angefangen oder so. Wirklich, hat er mir im Podcast mal gesagt. Ja, wirklich. Nee, doch. So, also kannst den Podcast mal hören mit ihm. Irgendwann, also ganz, ganz früh. Wirklich ganz wild. Dementsprechend wird das natürlich über die zunehmenden Trainingsjahre bei den Junioren, glaube ich, schon, also merkt man den Unterschied einfach mehr, weil Teenager, ja gut, so in den ersten 2 Jahren kannst du fast machen, was du willst, du machst trotzdem sehr, sehr gute Erfolge und dementsprechend werden die wahrscheinlich auch sehr gut aussehen und bei Junioren, wenn du halt eben aber 6 Jahre schon mit wirklich gutem Wissen irgendwie das Ganze fundamentiert machst und gezielt machst und versuchst dauerhaft wirklich progressiv irgendwie die Belastung zu steigern über die Jahre, das wird sich natürlich in der Optik schon irgendwo mehr bemerkbar machen als noch im Teenager, auch einfach, weil die Zeitspanne im Training deutlich länger ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Teenage-Klasse halt ungefähr gleich ist, während halt die Juniorenklasse deutlich stärker schon von profitiert, weil 3 Jahre Training in dem Stadium mit richtigem Training sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gut investierte Jahre. Ja, sieht man ja bei dir. Hat er, ja, ist ja genau das Gleiche. Als Teenager vielleicht so mehr oder minder Durchschnitt und dann die nächsten Jahre richtig trainiert und dann kommt halt eben so ein Paket raus. Aber wie kam es denn dazu, dass du jetzt 2015 gestartet bist und dann 2016 nochmal und jetzt dann doch so eine lange Trainingspause hattest? Oder Wettkampfpause?
Ja, also es hatte damals, also ich habe halt nach dem ersten Wettkampf habe ich halt so gemerkt, okay, da geht auf jeden Fall noch was. Vor allem Muskelmasse technisch habe ich dann eigentlich echt guten Sprung gemacht nach dem ersten Wettkampf. Und ja, das Ding ist, ich wollte halt das unbedingt nochmal ausnutzen, als Teenage zu starten, weil ein Jahr später war ich ja dann 17 und das war ja auch die letzte Chance, noch als Teenager zu starten. Weil eine Klasse höher wäre dann die Junioren so gewesen und das ist ja einschließlich, also damals war das ja noch einschließlich 21. Und dann habe ich gesagt, okay, dann starte ich jetzt lieber noch einmal mit 17 und mache da eine etwas längere Pause, um halt dann bei den Junioren zu starten. Und dann wollte ich ja eigentlich ursprünglich schon letztes Jahr starten. Wir hatten ja sogar schon die Wettkampf-Prep also geplant und waren ja auch eigentlich auch schon mittendrin. Und dann im Mai wurde ja dann auch alles abgesagt aufgrund von Corona. Aber zum Glück meinerseits wurde dann ja die Juniorenklasse hochgestuft von dem Alter her, was BMBF angeht. Genau.
Ja, weil die sich halt eben mehr dieser internationalen Kategorisierung von der IMBA halt anschließen. Aber deswegen konntest du jetzt beispielsweise bei der, ja, ANBF trotzdem nicht als Junior starten, weil bei denen ist es halt einschließlich 21 weiterhin, ne?
Komischerweise, obwohl die ja eigentlich zu DFSC gehören und die DFSC, die macht internationale Junioren-Wettkämpfe eigentlich auch bis 23, also auch wie BMBF, INBA und GMBF.
Es ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ist bei der WNBF ist dort eigentlich bis 23 die Junioren auch einschließlich oder bis
Ich glaube,
23?
also das ist mal so schwammig formuliert in den
Ja,
Wettkampfregeln, ne?
ja, ja.
Aber ich glaube sogar einschließlich 23, weil so ist
Ja.
es auch international bei der INBA und DFAC, ist es auch einschließlich 23 noch.
Ja, ich meine auch zu wissen, dass es einschließlich 23 ist, aber ich bin jedes Mal, also mir geht es genauso wie dir, deswegen frage ich meistens dann auch nochmal einfach jemand extern, immer ein bisschen verwirrt so mit der Formulierung. Ja, es ist ein bisschen, vor allem, weil es jetzt auch bei der GmbF beispielsweise, bei der Nationalmeisterschaft auch die ganze Zeit bis einschließlich 21 war. Oder bis 21, so, boah, ich bin
Nee, ist
jetzt auch
doch
gerade komplett.
einschließlich 21.
Ja, und bei der ANBF, beziehungsweise, nee, nicht bei der ANBF, bei der GMBF International, da war es jetzt auch die ganze Zeit schon wie vorher, weil das ja international gekoppelt war. Es ist immer echt ein bisschen krass verwirrend. Wenn man einmal drin ist, dann ist man drin, dann hat man es verstanden, aber man muss erstmal reinkommen. Also, ich muss mir vor allem die Wettkampfregularien ändern sich halt eben auch jährlich irgendwie. Du musst dir tatsächlich einfach auch als Coach oder als Athlet vorher nochmal alles durchlesen. Also, vor der Anmeldung von den Leuten muss ich mir auch einfach immer alles nochmal durchlesen, weil ansonsten bin ich da auch hinten dran. Das ist einfach so. Aber ist ja auch irgendwo cool, dass da auch das Ganze sich verändert, weil das ist auch irgendwo so ein Zeichen von Wachstum, finde ich. Also, wenn
Ja,
man jetzt
ein
auch so die
Fortschritt auch.
Wettkämpfe, genau, wenn man jetzt so die Wettkämpfe in den letzten Jahren anschaut, dann muss man auch sagen, da tut sich halt einiges. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe den Wettkampf ja der GmbF im Frühjahr gesehen und ich habe jetzt den Wettkampf der ANBF gesehen und ich habe auch den letzten Wettkampf live der GmbF gesehen und den letzten Wettkampf der ANBF. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Niveau dieser ANBF auf jeden Fall das beste Niveau der ANBF jemals war. Ich bin damals zwar auch bei der ANBF 2017, glaube ich, mit 20 Leuten in der Klasse gestartet, aber der Durchschnitt so war aktuell schon nochmal eine andere Liga, hatte ich so das Gefühl. Also so, es war kein. Das Problem ist, normalerweise kannst du bei einem Wettkampf relativ gut selektieren. Die fallen erstmal raus, hier die fünf. Die fünf, ja, sind jetzt auch nicht so gut. Also die fallen wahrscheinlich auch raus. Dann kommen die, die ein bisschen besser aussehen. Und dann kommen die, die halt eben sehr, sehr gut, Top 5. Das kristallisiert sich normal bei einem Wettkampf immer sehr, sehr schnell raus. Und dieses Mal hast du auf die Bühne geguckt und denkst erstmal so, oh. Also ich möchte nicht mehr in der Jury sitzen aktuell, weil es ist halt, wen wirfst du da raus so, ne? Also ich habe gesehen, beispielsweise der Arne Otte war ja auch bei dir in der Klasse. Der hat auch eine super Form. Also wirklich eine super Form. Ich habe ihn auf der Bühne gesehen, dachte so, Arne, ey, richtig gutes Paket. Wirklich richtig gutes Paket. Und er kam nicht ins Finale und das, also das muss schon was heißen mit der Form, weil damals wärst du halt eben Top 5 mit der Form gelandet. Auf jeden Fall
Ja.
in, vor 3 Jahren oder 4 wärst du Top 5 gelandet. Safe, safe. So, also es war schon super schwierig. So, da wird jetzt, kommt es mittlerweile wirklich drauf an, wer kann posen, wie ist die Farbe, natürlich die Körperkomposition, Muskelmasse, Conditioning. Und ich merke aktuell tatsächlich, dass so ein super positiver Trend besteht. Und ich glaube, das ist wirklich auch so auf die Arbeit von vielen Natural Bodybuilding Coaches gerade zurückzuführen. Ja. Weil ich glaube, du hast ja auch gesehen, wir waren bei der ANBF und gefühlt jeder hatte ein Team. Da war kaum jemand, der noch alleine gelegen hat.
Stimmt.
Tobi Büchner war irgendwie mit 8 Leuten da, der Peter Stark hatte irgendwie 6 Leute so, wir hatten irgendwie 6 Leute, Jan Frisse war mit super vielen Leuten da, also und die Leute stehen ja alle auch ziemlich gut auf der Bühne und das hebt natürlich schon irgendwo die Qualität an, das zeigt auf jeden Fall, dass da im deutschsprachigen Raum gute Arbeit geleistet wird aktuell, also sehr, sehr cool, macht Spaß. Markus, und wie hast du jetzt seit 2017 so trainiert? Hast du jetzt tatsächlich so bei einem Split irgendwie fest oder an einem Split irgendwie festgehalten oder bist du da auch komplett einmal A bis Z durch? Und ja, wie war das bei dir?
Also ich habe wirklich von A bis Z alles durchtrainiert sozusagen. Ich kann damals sagen, dass ich 2016 und 17 noch sehr, sehr Bro Science trainiert habe. Also ich habe halt damals beide Wettkampfdiäten im Vierer-Split gemacht. Mit einem Split nach Brust-Trizeps, Rücken-Bizeps, Schulter-Nacken und Beine. Und halt mein Volumen war so immens hoch. Also ich hatte 7 Trainingstage. Da war das immer so aufgetaktet, dass ich zweimal die Woche meine Schwächen hatten. Also das war damals Rücken, Brust und Schulter hatte ich also zweimal die Woche und einmal die Woche Beine. Und das war wirklich, also ich habe so krank trainiert, zum Beispiel mein Schultertraining war halt damals 9 Übungen, 3 für die vordere, 3 für die mittlere, 3 für die hintere und das dann halt zweimal die Woche, also komplett geisteskrank. Und ja, dann nach dem zweiten Wettkampf habe ich mich halt dann irgendwie viel mehr mit Fitness-YouTube, ich habe halt damals auch sehr viel Brosep verfolgt und so. Also und damals noch Mischa Jan, jetzt Patrick Reiser und so, die waren ja damals auch 2018 richtig im Fitness-YouTube-Game. Und habe ich halt darüber halt auch sehr gut weitergebildet. Halt selbstständig habe ich mich dann halt auch ein bisschen eingelesen, Theorie-Videos geschaut etc. Und dann habe ich wirklich einiges ausprobiert. Also ich bin direkt, glaube ich, vom Vierer-Split auf einen Zweier-Split umgeswitcht. Habe eine sehr lange Zeit an Oberkörper-Unterkörper trainiert. Dann bin ich damals, dann, ich glaube, nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren bin ich dann schnell auf den Dreier-Split umgeswitcht, also auch ganz normaler Push-Pull-Leg-Split. Und habe dann eine sehr, sehr lange Zeit, das war, glaube ich, insgesamt fast 3 Jahre, im Zweier-Split Push-Ganzkörper und Pull-Ganzkörper trainiert. Und jetzt aktuell, und das schon seit, ja, ich glaube, jetzt seit eineinhalb Jahren oder sogar schon fast seit 2 Jahren einen Hybridplan dann aus Dreier- und Zweier-Split, also Push-Pull-Beine und Push-Ganzkörper und Pull-Ganzkörper.
Ja, aber siehst du, das war genau das, was ich gesagt habe. So, es sind viele junge Athleten, glaube ich, die durch die Jungs halt groß geworden sind. Ja. Also bei mir war es ja jetzt nicht anders. Ne? Ich bin ja auch so ein bisschen, also vielleicht noch ein Ticken vorne dran gewesen, obwohl wir auch ungefähr gleich angefangen haben dann zu trainieren. Ich habe auch mit 14 angefangen, aber ich habe länger halt eine andere Szene verfolgt, sage ich mal. Und dann kam ich aber auch so zu Misha, zu Patrick Teutsch, zu Prozep und so. Und auch für mich war das so mit so einem Einstieg in das Fitness-YouTube. Natürlich hatten die jetzt damals noch nicht so das Wissen, wie es jetzt heute ist. Und jeder entwickelt sich weiter. Aber es war schon eine andere Liga, ja.
Auf jeden Fall. Also es hat sich echt abgehoben von
allem anderen.
Ja.
Also so, ich war halt noch ein bisschen so im amerikanischen Raum auch unterwegs. Also da habe ich auch schon ein bisschen so Free DMJ etc. verfolgt. Und das kam ja alles auch irgendwo so aus deren Richtung. Auch mit Mike Isretel, so damals mit der mit den ganzen MEV, MRE, mit dem Volumenthema, Periodisierungsthema und dynamisches Volumen und so, das kam ja alles irgendwie so dann aus dieser Richtung und es hat auf jeden Fall mir auch einen extremen Benefit gebracht damals und ich denke, wie gesagt, nicht nur dir und mir, sondern auch ganz, ganz viele Leute, die in unserem Alter sind und jetzt vielleicht, mittlerweile hat sich das auch nochmal so ein bisschen geändert, vielleicht bin ich da sogar jetzt teilweise hier mit dem Fitness-Podcast oder mit YouTube, genauso wie der Sepp weiterhin und ganz viele andere Coaches und Leute, die halt eben irgendwie versuchen, in dem Bereich Mehrwert zu geben und das hilft natürlich ungemein. Also auch die Athletenanfragen, die ich immer wieder vom Coaching her bekomme, die werden halt auch immer besser und sind immer jünger. Es ist der absolute Wahnsinn. Kannst du jetzt für dich sagen, dass irgendein Split bei dir tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert hat oder wo du jetzt so rückblickend sagen würdest oder diese Trainingsherangehensweise, ob das jetzt ein Split ist oder ob das jetzt einfach irgendwo eine spezielle Volumenverteilung ist, wo du sagen würdest, okay, die hatten mich tatsächlich wirklich so weitergebracht oder Kannst du das nicht wirklich so unter... Ja?
Würde ich schon sagen. Also zwei Aspekte habe ich, finde ich, in den letzten 3 Jahren auf jeden Fall gut gelernt. Zum einen war es die Frequenz, also eine deutlich, deutlich höhere Frequenz, vor allem auf meine Schwächen, also Brust und Rücken, haben mir sehr, sehr viel gebracht. Also das zum einen. Und wenn du halt eine hohe Frequenz fährst, musst du halt einen tiefen Split wie Zweier-Split oder so fahren, weil sonst ist es ja schwer, das Volume gut zu verteilen. Und auf der anderen Sache, die andere Sache, die ich auf jeden Fall in den letzten 3 Jahren auf jeden Fall also gemerkt habe, dass schwere Compound-Übungen nicht immer zielführend sind. Also ich war halt damals auch immer so der Fan von schweren Grundübungen wie Bankdrücken, Kniebeugen, Puls, Anschluss, Kreuzheben. Und das habe ich auch in den letzten 2 Jahren, da hast du mich auch ein bisschen darauf so gepusht, weil ich liebe ja Bankdrücken über alles, also das weißt du ja, glaube ich, auch. Und ich hatte wirklich 5 Jahre Bankdrücken Minimum 2-mal die Woche drin und Brust war halt immer meine größte Schwachstelle. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit 1,5 Jahren Bank gar nicht mehr drin. Und bin halt auch sehr auf Maschinen umgeswitcht und das hat halt, fand ich halt einen sehr, sehr großen Vorteil gebracht, auch so was die Brust angeht, definitiv.
Würdest du das so auf Mind Muscle Connection zurückführen oder warum denkst du, dass die Maschinen dir da mehr geholfen haben wie das Bankdrücken selbst?
Ja, also zum einen Mind Muscle Connection und zum anderen, das resultiert, finde ich, aus Mind Muscle Connection, ist auch daher, dass du halt nicht so aus anderen Muskelgruppen drückst, wie zum Beispiel jetzt aus Schulter und Trizeps, ne? Aber das resultiert ja eigentlich aus einer guten Mind-Muscle-Connection. Aber ich finde halt auch, je länger du trainierst, desto besser kannst du auch die Muskeln ansteuern. Ne? Das hast du ja auch, glaube ich, auch mal erzählt, dass die Brust bei dir auch über Jahre lang auch eine Schwachstelle waren, weil du die halt auch nicht so gut
gespürt
hast wie jetzt. Ne?
Richtiger Pancake war das, ja. Wirklich.
Bei mir auch so, Alter. Flat Chicken Chest.
Ja, jetzt nicht mehr, wie man unschwer erkennen konnte beim Wettkampf. Obwohl du sagst, es ist immer noch eine Schwachstelle, ist es auf gar keinen Fall. Und ich denke, die Frage, die sich jetzt jeder bei dir auch stellt, wie hast du es geschafft, solche Beine auf die Bühne zu bringen? Also insbesondere, denke ich, Quads und Adduktoren, also Adduktoren sind deine absolute Stärke, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich kenne sehr wenige Naturalathleten, die von den Beinen so aufgestellt sind, also insbesondere von dem Beinschluss. Ich achte ja natürlich immer besonders drauf, weil ich ja so schlechte Adduktoren habe, deswegen fällt mir jeder immer ins Auge, der gute Adduktoren hat und da bist du halt eben ganz vorne dabei. Wie hast du es geschafft, dass deine Adduktoren so zu dem geworden sind, wie sie jetzt aktuell sind? Und die Quads natürlich auch. Hallihallo, ich wollte mir hier ganz kurz die Zeit nehmen, um eine kleine Werbeeinbindung hier mit reinzunehmen. Und zwar, der ein oder andere weiß es bereits von Instagram oder auch meinem YouTube-Account, dass ich nicht mehr bei ESN unter Vertrag bin, sondern ich einen neuen Sponsor habe, und zwar Evo Sports Fuel. Bei Evo Sports Fuel geht es darum, dass wir Produkte von Athleten für Athleten erschaffen. Das bedeutet, wir sind ein kleines Team von mehreren Natural Bodybuilding Wettkampfathleten und weiteren sehr, sehr kompetenten Personen, die versuchen, bestmögliche Supplements für euch da draußen zu kreieren. Und das Coole bei Evo ist, dass ich nicht mehr nur als Influencer tätig bin und als Werbebotschafter, sondern eben auch wirklich mit in der Entwicklung der Produkte beteiligt bin. Das bedeutet, ich kann meinen Input geben. Ich kann wirklich sagen, okay, das gefällt mir in dem Booster, das gefällt mir nicht. Hier dieses Supplement bzw. hier dieser Wirkstoff kann man mit einbinden. Und so sind die ersten Produkte auch entstanden. Wir sind jetzt mittlerweile am Markt mit dem Evo Craft, dem Evo Focus, mit einem Evo Way, das ich auch verköstigt habe und vieles, vieles mehr. Also wenn du noch Supplements brauchst und mich vielleicht gegebenenfalls unterstützen möchtest, den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du ab sofort bei Evo Sports Fuel immer die besten Rabatte mit dem Code KBK bekommen. Das bedeutet, gib einfach bei deiner Bestellung KBK ein und du bekommst mindestens immer 10% auf deine Bestellung, bei Sonderaktionen sogar mehr. Zudem hat Evo Sports Fuel einen kostenlosen Versand nach Deutschland ab einem Bestellwert von 75 Euro. Also es lohnt sich bestimmt mal reinzuschauen. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über euren Support, über deinen Support freuen. Und das war es auch schon mit dieser kurzen Werbeeinbindung. Jetzt viel Spaß beim weiteren Podcast.
Also ich finde, du siehst das jetzt, glaube ich, nur aus dem Blickwinkel, weil das halt deine Schwäche ist, ne?
Genau, ja.
Deswegen siehst du halt so, boah, der hat so krasse Adduktoren und Quads oder so. Aber ja, also ich mache da eigentlich nichts so Besonderes. Also ich denke, dass es bei mir halt echt an der Veranlagung liegt. Also ich habe halt auch, was Adduktoren betrifft, habe ich so ein geringes Volumen. Also ich habe insgesamt 4 Sätze auf die Woche gesehen. Also für die Adduktoren, also
Isoliert.
ein, ja, einmal die Woche. Und sonst zweimal die Woche trainiere ich zurzeit Beine bzw. Quads, also zweimal Quads, zweimal Hamstrings. Und ja, also ich beuge halt zweimal die Woche. Da sind die Adduktoren halt meistens auch noch daran so beteiligt. Aber sonst mache ich nichts wirklich Besonderes für die Quads oder auch nicht für die Adduktoren.
Bei dir ist auch ganz interessant, du beugst auch nicht so schwer, ne? Obwohl du
Nee.
so übelst krasse Beine hast, beugst du trotzdem nicht so schwer. Was beugst du so? Einfach nur mal, um den Leuten auch zu zeigen, so man kann halt auch dicke Beine haben, ohne halt schwer beugen zu müssen.
Also in meiner 8er-Rep-Range beuge ich 140 im Top-Set und auf der 6er 145. Und das hat sich auch erstaunlicherweise in der Diät komplett konstant gehalten. Also auch jetzt selbst vor dem Wettkampf, in der Peak oder in der Woche vor der Peak Week oder auch jetzt zwischen AMBF und jetzt nächste Woche GMBF. Also ich habe jetzt gestern, vorgestern, sorry, habe ich noch Beine trainiert und habe auch das komplette Weight geschafft. Komisch eigentlich. Zwar mit einer höheren RPE wie in der Offseason, aber trotzdem
Aber du wirst
ist
ja
das
auch
so.
tendenziell trotzdem leichter, ne? Also man muss ja sagen, du
Ja,
hast ja
das
trotzdem auch
auch, ja.
irgendwie 17 Kilo abgenommen. Die Range of Motion im Kniegelenk nimmt ja auch zu, die Stabilität vom Core nimmt ab und wahrscheinlich ist es halt ein gutes Zeichen, dass du entweder deine Muskulatur vollständig gehalten hast, aber ich gehe eher sogar davon aus, dass du es tatsächlich geschafft hast, am Anfang von der Prep-Muskulatur noch aufzubauen.
Ja.
Und das, was du aufgebaut hast, die meisten verlieren das immer wieder, aber ich glaube, du wirst es tatsächlich auch aufrecht erhalten haben können. Kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil bei dir das ist ja auch so ein bisschen eine besondere Situation im Gegensatz zu vielen anderen Wettkampfathleten. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Viele Leute machen tatsächlich mit der Beuge oder erreichen die schon sehr, sehr gute Adduktoren. Und ich denke, das ist halt auch irgendwo genetisch so ein bisschen veranlagt, wie du schon gesagt hast. Es hängt so ein bisschen einerseits von der Beinstruktur ab, von der Muskelstruktur, auch von der Muskelform, wie das Ganze überhaupt aussieht. Dann spielt da so eine Rolle, ist der Oberschenkelknochen tatsächlich auch oder der Oberschenkelkopf in der Hüftpfanne bei zwei Athleten gleich festsitzend. Also es kann einmal sein, dass der eine halt eine größere Abduktionsstellung allgemein schon von dem Knochen hat. So, das vergisst man halt immer so. Das ist halt sehr, sehr viel genetisch und auch vom Knochenbau abhängig. Und natürlich so diese Muskelstruktur, du hast ja auch so ausladende Quads obenrum, die unten enger werden. Bei mir ist es beispielsweise umgekehrt, beziehungsweise nicht umgekehrt, sondern bei mir ist mehr oder minder so ein wie so ein Baumstamm, der halt einfach so nach unten geht, da ist alles halt so gefühlt gleichstick. Dafür sind halt eben diese Ansätze halt super quer gestreift. Also
Richtig.
so hat jeder halt so eine gewisse andere Struktur. Ist jetzt halt bei mir nicht so vorteilhaft, dass die Beine halt schließen, wenn die halt oben und unten nahezu gleich sind. Aber dementsprechend, das hängt sehr, sehr stark von der Anatomie ab. Arbeitest du auch mit sowas wie so unilateralen Beinpressen, Ausfallschritten, oder hast du da so gar nichts drin? Weil sind auch so Übungen, die natürlich mit einer höheren Hüftflexion dann auch irgendwo
Ja.
einhergehen.
Nee, aber gar nicht. Also ich beuge zweimal die Woche, halt in verschiedenen Rep-Ranges, mache dann als zweite Übung zweimal die Woche dann Beinstrecker und dann für die Hamstrings sind es auch nur Beinbeuger, einmal im Sitzen, einmal im Liegen, beides unilateral und einmal Gluteum Raises und einmal Hyperextensions, halt auf die Hams fokussiert. Aber sonst mache ich keine unilateralen Ausfallschritte oder Beinpressen. Ja.
Also geht auch
So
alles noch, ist auch alles noch
relativ
voll im Rahmen.
simpel und basic.
Dann, Markus, bist du auf jeden Fall ein Athlet, der extrem rausgestochen hat auf der Bühne, aufgrund seiner Bühnenpräsenz, aufgrund vom Posing, Farbe, Ausstrahlung, also da hat alles gepasst an dem Tag. Der Patrick hatte mir, und das bedeutet ja auch schon was, wenn Patrick Teutsch einem dann schreibt, also der Auftritt war sehr gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber hat halt alles ge Patrick ist ja immer so stumpf. Hat halt alles gepasst, glaube ich, waren die Worte von ihm. Kann man gar nichts anmerken, so war sehr gut, so auf die Art. Also es ist auf jeden Fall schon aufgefallen, so du hast nicht gezittert, du hast nicht gewackelt, du konntest jede Pose halten. Seit wann oder übst du Posen regelmäßig oder hast du das jetzt nur für die Prep reingenommen? Wie gehst du damit vor, dass du halt eben so sicher auf der Bühne gewirkt hast?
Ja, also sicher auf der Bühne, das ist immer schwer zu sagen. Also zu einem Bühnenpräsenz, ich war ja auch nicht das erste Mal auf der Bühne, es war jetzt schon zweimal, ist allerdings jetzt schon 6 Jahre her, aber ich finde, ja, also so das erste Mal auf der Bühne, da war ich auch komplett voller Adrenalin und komplett am Zittern. Das hat halt schon, fand ich, war schon gut, dass man schon mal zweimal auf der Bühne war und halt auch diesen Ablauf schon kannte, ne? Also wie ein Backstage-Bereich aussieht, wie das abläuft mit dem Aufpumpen, etc., das kannte ich schon alles. Und deswegen, das war jetzt auch so nichts Neues. Und auch wie man auf die Bühne kommt, wie die Posen ablaufen, etc. Auch, dass man sich halt immer auf den Sprecher so fokussiert und auf die Ansagen. Ne? Das ist ja auch natürlich auch ganz wichtig, weil wenn man das erste Mal auf der Bühne ist und dann plötzlich so viele Eindrücke hat, und irgendwie auch gar nicht auf den Sprecher hört und dann plötzlich was ganz anderes macht, also was er sagt, ist ja auch nicht so gut. Ne? Aber zum Posing, ich pose eigentlich sehr, sehr oft, also vor allem jetzt auch in der Offseason habe ich, also in der Offseason jetzt die letzten 5 Jahre, habe ich vielleicht einmal in 2 Wochen gepostet, das war jetzt nicht so oft, aber dadurch, dass ich ja eigentlich schon letztes Jahr starten wollte, habe ich eigentlich schon vor 2 Jahren im Winter relativ früh angefangen, regelmäßig zu posen. Damals war das halt wirklich einmal die Woche fix, sonntags. Da habe ich mich mit 2 Freunden bei uns im Fitnessstudio so getroffen, im Kursraum. Und da haben wir halt so gepostet, weil die beiden auch Bühnenambitionen haben. Und es hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen. Und da habe ich auch mit den beiden Jungs meine 2 Posing-Choreografien auch schon fertig gemacht. Und ja, also ich feier Posen einfach. Ich habe mir das auch alles immer selbst beigebracht. Also ich hatte nie einen Posing-Coach oder so. Und ja, ich finde, das ist einfach ein Teil des Sports. Und ein wichtiger Teil des Sports und das wird, finde ich, auch immer ein bisschen vernachlässigt. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, auch in der Offseason zu posen. Also das bringt eigentlich nur Vorteile.
Hättest du nicht so posen können und hättest du nicht die Ausstrahlung gehabt, wie du sie auf der Bühne hattest, hättest du gegen Barak 100% verloren.
Ja, das kann auf jeden Fall sein,
Weil definitiv. Das hätte dich einen Platz gekostet. Also wenn er die Leistung gebracht hat, die er jetzt auch gebracht hätte. Aber wenn du die Posen einfach nicht so gut halten hättest können, wenn du einfach gewisse Muskelgruppen nicht so anspannen hättest können, wenn du unsicher gewirkt hättest, wenn du verlaufen wärst oder so, weil auch das ist halt eben so ein Thema, wenn man Posen nicht übt, du schwitzt halt auch einfach mehr dabei. So, du musst eine Pose, du musst die halt eben nicht so stellen, dass du halt dauerhaft am Zittern bist, sondern du kannst Posen eigentlich auch gut stellen, ohne zu zittern, wenn du das halt eben kannst, ne? Und dementsprechend so, und wie gesagt, und wenn es dann um Platz 1 geht, dann muss halt alles stimmen. So, das hatte ich mit dem Nicolas Royas hier schon mal auf dem Podcast auch so, wo wir das Thema auch so ein bisschen besprochen haben. Und das kann dich halt eine Platzierung kosten. Und im schlimmsten Fall Erster oder Zweiter so. Und das wirst du dir eigentlich im Nachgang nicht mehr verzeihen. Deswegen Posen ist schon sehr, sehr wichtig. Insbesondere, wenn es um die Top-Platzierung geht. Also so, wenn man auch wirklich das Ziel hat, so mit einer Top-3-Platzierung oder Top-5-Platzierung mittlerweile rauszugehen, muss das Posing halt einfach passen. So. Kannst du dir nicht mehr leisten, dass es nicht passt. So, eine Schildkröte gewinnt da keinen Wettkampf mehr. Das ist einfach so mittlerweile. Und wie hast du das jetzt in der Prep gehandhabt? Wie frequent hast du da gepostet?
Ja, also immer unterschiedlich am Anfang von der Prep eher weniger. Da war es halt vielleicht dreimal die Woche, viermal die Woche. Aber je weiter die Prep vorangeschritten ist, habe ich auch das Posing frequentierter angewendet. Und ich denke halt so in den letzten 3 Monaten war das Minimum 4 bis 5 Mal die Woche. Ne? In den letzten Wochen dann sogar täglich und mehrmals täglich. Also da in den letzten 2 bis 3 Wochen war es schon 2 bis 3 Mal am Tag. Ne?
Ja. Und wie bist du da vorgegangen, dass sich das jemand auch mal vorstellen kann, der vielleicht noch gar keine Ahnung hat, wie man überhaupt mal mit den Posen anfangen soll? Weil es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, sich da mal reinzutasten. Wie hast du damit angefangen?
Das ist auch immer eine gute Frage. Also damals habe ich angefangen, also ich habe mir halt viele Videos immer so angeschaut, auch damals vom IFBB Pro, also so Mr. O, Arnold Classics etc. Und da siehst du ja schon, wie die Posen auf jeden Fall aussehen müssen, wenn die richtig gestellt werden. Ne? Und damals habe ich das dann so angefangen, also ich habe einen Kellerraum bei mir und dort habe ich dann 2 Spiegel aufgestellt, also einmal Front und einmal seitlich von der Hinte, dass du halt dich sozusagen von jeder Seite einmal sehen kannst. Und dann habe ich halt erstmal mit Spiegel so gepostet. Das ist, finde ich, auf jeden Fall erstmal ganz wichtig, dass du auch selber siehst, wie du aussiehst. und die Posen dann direkt auch verbessern kannst. Ne? Weil dann kannst du dir halt so ungefähr so merken, wie sich die Pose anfühlen soll, ne? Von dem Feeling her. Und das kannst du dann verinnerlichen. Aber dann ist halt wichtig, auch diesen Schritt zu machen, auch den Spiegel wegzunehmen. Ne? Weil auf der Bühne hast du auch keinen Spiegel. Ne? Und das ist, finde ich, immer so der erste Schritt, wenn man so ins Posing geht. Aber dann, wenn es auch zu einem Wettkampf geht, ist halt auch die Ausdauer auf der Bühne, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also viele posen immer einen kompletten Durchgang, was die vier Vierteldrehungen angeht, die Pflichtposen, und hören dann auf. Ne? Aber dann fängt es erst richtig an, weil du musst halt die ganze Zeit im Line-Up hinten auf Spannung stehen. Plus du musst dann halt auch eventuell Einzelvergleiche oder zum Beispiel jetzt bei der IMBF stand ja über eine Stunde auf der Bühne. Und da kannst du nicht einfach mal eine Dreiviertelstunde mal kurz schlaff stehen im Hintergrund. Ne? Das merkt die Jury halt. Ne? Und deswegen ist halt wichtig, dort halt immer auf Spannung zu stehen. Und das kann man halt auch einfach üben. Ne? Einfach in der Frontpose einfach mal stehen bleiben 5 Minuten. Das ist schon ein Training. Da kommst du auch so ins Schwitzen.
Ja, es ist schon mega anstrengend. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt auch dann in der Diät irgendwann keine Carbs mehr im System hat. Deswegen, also fangt da auf jeden Fall früh genug an, weil wenn ihr bis zu, ja, 10 Wochen vor der Diät noch nicht wisst, wie sich die Pose anfühlen soll, es wird halt nicht besser. Ne? Also umso weniger Carbs drin sind, umso höher die Ermüdung ist, umso schwieriger wird es auch eben diese Posen zu erlernen. Und dementsprechend wird das auf jeden Fall... Oder sollte das schon relativ früh gehandhabt werden? Ja. Dann noch so eine letzte Frage allgemein. Wie, also jetzt wirklich so allgemein jetzt auf die Diät bezogen. Wie hast du dich im Rahmen von der Diät ernährt? Bist du eher so jemand, der mehr auf If It's With Your Macros geht? Hast du einen festen Ernährungsplan? Wann hast du so Mahlzeiten getimed? Und vielleicht auch wieso das Ganze?
Also einen festen Mahlzeitenplan hatte ich definitiv nicht. Also ich finde das auch eher, also es kommt immer auf die Person an, aber ich persönlich bin halt so eine Person, ich kann halt nicht 24/7 das Gleiche essen und das halt über ein halbes Jahr lang, da hängt mir das halt irgendwann aus dem Hals raus. Ne? Ich habe halt alles nach If It Fits Your Macros gemacht und ich habe halt so meine Standard-Meals. Ich denke so mal, das ist so, egal ob das Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, habe ich halt immer so meine 5-6 Meals gehabt pro Mahlzeit und die habe ich halt immer so ein bisschen variiert. Ne? Da habe ich mal dann ein anderes Frühstück gemacht, aber halt immer so von demselben Pool an Mahlzeiten. Ne? Im Laufe der Diät, finde ich, ändert sich aber halt auf jeden Fall der Geschmack. Ne? Also ich bin eigentlich übelst der herzhafte Mensch, also ich liebe Herzhaftes. Aber jetzt in der Prep bin ich so übelst auf das Süße umgeswitcht mit Porridge auch abends. Also ich kann abends nicht ohne Porridge schlafen gehen. Das ist echt crazy. Also auf die Frage jetzt zurückzukommen, ich habe halt alles nach Fitzgerald Macros gemacht und Mahlzeitenfrequenz war halt eigentlich immer relativ gleich bei mir, weil ich halt auch einen relativ gleichen Tagesablauf immer habe. Also morgens gab es eigentlich immer nur ein kleines Frühstück. Ganz im Anfang von der Prep eigentlich meistens immer nur ein Shake oder ein Proteinpudding. Dann bin ich halt auf die Arbeit gefahren, habe dann auf der Arbeit so eine Stunde vom Training mir einen Whey Shake reingezogen oder Isoclear oder so. Habe dann trainiert und dann nach dem Training so gegen 16, 17 Uhr dann halt meine erste große Mahlzeit gehabt oder erste feste Mahlzeit und dann nochmal spät abends vorm Schlafen gehen nach der zweiten Schicht von der Arbeit. Aus dem Grund, weil ich auch von der Person her bin, ich hasse es, hungrig schlafen zu gehen. Also ich spare mir dann lieber die Kalorien für abends auf, weil ich finde, wenn man morgens oder vormittags schon die meisten Kalorien intus hat, dann neigt man eher dann dazu, vielleicht abends dann doch über die Kalorien zu gehen, weil man halt dann schon die Cravings bekommt. Ne?
Ja, umgekehrt kann natürlich auch umso, also du musst ja natürlich psychisch auch stabil sein, weil es kann natürlich auch umgekehrt so sein, dass manche Personen dazu neigen, wenn sie mehr zur Verfügung haben, auch trotzdem noch weiter, weil das so ein Trigger war, dann beispielsweise, wenn sie was Süßes gegessen haben, ach komm, das geht noch so, auf die Art, passt schon irgendwie noch rein und kicken da ein bisschen drüber, aber das ist auch super individuell, aber ich bin auch so wie du, dass ich abends eigentlich am liebsten das esse, hab nur gemerkt, auf jeden Fall auch bei mir selbst, dass mir auch ein Pre-Workout, eine feste Mahlzeit da im Pre-Workout auch auf jeden Fall zugute gekommen ist, also das muss ich schon sagen. Du hast also auch gar keine Carbs vorm Training dann groß gehabt, ne? Das war eigentlich mehr oder minder fast nur Protein.
Ja, also am Anfang der Prep war das so. Dann hattest du mich auch mal bei einem Check-in darauf angesprochen und hast dann auch gesagt, dass ich auf jeden Fall darauf achten sollte, auch die Carbs auch noch vor dem Training, also weil nach dem Training sind die ja so oder so bei mir da gewesen, aber vor dem Training zu integrieren. Und dann habe ich auf jeden Fall darauf geachtet, dass ich beim Frühstück einen Teil von den, ich glaube, das waren ungefähr 10% vom Tagesbedarf, hatte ich dann halt auch in mein Frühstück integriert. Und dann zusätzlich gab es noch Pre- oder Intra-Workout-Carbs, also noch ein paar Süßigkeiten, Haribos. Und das, finde ich, hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr geholfen. Definitiv.
Auch performancetechnisch wahrscheinlich jetzt auch vielleicht sogar so in der Mitte der Prep gerade auch ein guter
Richtig.
Zeitpunkt. Man muss ja auch sagen, dass wenn jemand natürlich wie du jetzt beispielsweise auch in der Off-Season relativ viel abends isst, die Glykogenspeicher, die werden ja nicht einfach leer. Also die sind ja sowieso meistens voll so und du wirst auch dann morgens, wenn du dann halt nur einen Shake trinkst, trotzdem Power im Training haben. Aber umso mehr im Kaloriendefizit du bist, umso mehr du am Pushen bist, muss man halt eben natürlich auch sagen, kann das Ganze halt auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen macht das natürlich in der Diät umso mehr Sinn, das Ganze auch vielleicht ein bisschen zu shiften und dann auch ein bisschen mehr auf das Mealtiming auch zu achten. Aber das hast du ja auch ziemlich gut umgesetzt gehabt dann. Und eine ganz große Besonderheit bei dir ist ja auch, dass du im Rahmen von der Diät kaum Diätsymptome hattest. Also ich denke, das ein oder andere Diätsymptom ist gekommen. Wo merkst du jetzt, dass du jetzt doch schon so lange auf Diät bist? Also woran erkennst du es selbst? Ja, weil wie
Boah.
gesagt, so, es ist relativ gering bei dir allgemein noch.
Ja, also das ist echt schwer. Also ich merke eigentlich kaum von diesen typischen Diätsymptomen. Ne? Also viele Athleten, die ja jetzt auf Prep sind, die schlafen nur 5 Stunden, sind die ganze Zeit nachts wach oder können nicht schlafen, haben extreme Leistungseinbrüche etc. Das habe ich halt irgendwie alles gar nicht so krass. Das Einzige, wo ich halt auf jeden Fall merke, dass jetzt langsam die Prep krasser wird, ist vor allem, finde ich, dass die Cravings noch ein bisschen krasser werden, aber es hält sich wirklich alles noch im Rahmen. Ja, Reizbarkeit ist auch ein bisschen angestiegen, aber ich bin halt allgemein von der Person her ein relativ entspannter Mensch. Also deswegen, das fällt jetzt auch meiner Familie jetzt nicht so krass auf. Und ich muss halt deutlich häufiger auf die Toilette, aber das hält sich eigentlich noch voll in Grenzen. Also ich fühle mich eigentlich topfit.
Ja, crazy. Bei mir ist auch immer ganz stark kalte Hände. So Lethargie
Ja.
kommt bei mir auch immer sehr, sehr stark auf. Also, dass ich einfach mich so ein bisschen mehr durch den Tag schleppen muss. Reizbarkeit ist bei mir auch ganz, ganz schlimm. Aber ich werde meistens auch eher ruhig. Also so, ich habe dann einfach keinen Bock mehr zu reden. Aber das ist bei dir alles auch nicht so am Start. Deswegen, also das ist schon so ein kleines Wunderkind. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn man noch ein bisschen pusht und noch ein bisschen tiefer geht,
Ja.
so könnte
Dann kommt
auch
der
sein,
Punkt, wo
dass.
es dann Ja,
Ja,
da kommt der Punkt, wo
aber.
es dann wirklich dann bergab geht.
Aber ich sag mal so, so lange kann man nicht mehr pushen. Wenn die Leute diesen Podcast hören, dann war auch schon die GmbF. Ja, also einen Tag nach der GmbF wird er jetzt erscheinen. Und ich sag mal so, dann sind nur noch ein paar Wettkämpfe geplant. Du kannst ja mal sagen, was steht denn noch auf dem Plan für die Saison?
Ja, also ursprünglich war ja auch dann geplant, also definitiv die GmbF mitzunehmen. Die ist ja am 9.10. Dann die UKDFBA ist eine Woche später, am 16.10. Und dann war ursprünglich dann geplant, ja, die INBA Worlds zu machen in Bukarest am 30.10. Aber wir haben uns ja dann dazu entschieden, noch einen fünften Wettkampf reinzunehmen, die WNBF Germany. Die ist ja dann am 24.10. Und das wird auf jeden Fall nochmal hart. 4 Wochen, 4 Shows back to back. Das wird auf jeden Fall eine wilde Zeit, sag ich.
Es wird eine wilde Zeit, aber es wird eine Zeit, in der du sehr, sehr viel lernst für die Zukunft, für dein restliches Athletenleben. Also es wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und es gibt auch wenig Athleten, wie gesagt, mit denen ich das machen würde, aber da du halt eben so wenig Diäterscheinungen hast, spricht relativ wenig dagegen und prall bist du auch oft schon ziemlich, also es ist jetzt auch nicht so, dass man dich halt ultimativ krass vollladen muss, immer, dass du halt eine halbwegs gute Form bringst, sondern da ist ja auch eine gute Grundsubstanz, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie errechnest du dir die Chancen für die restliche Saison?
Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also das Gute ist, ab jetzt bin ich ja bei allen Wettkämpfen, wo ich starte, bin ich halt noch Junior. Also sei es bei der GmbF, UKDFBA, GmbF Germany und auch INBA bin ich halt überall noch Junior. Deswegen, das spielt mir eigentlich ganz gut in die Karten, weil da natürlich halt die Konkurrenz nicht unbedingt so hoch sein muss wie bei den Männern. Aber es sind halt schon sehr, sehr kranke Leute auf der Bühne, wie zum Beispiel bei der UKDFBA, der Ramon aus der Schweiz, der ist natürlich auch ein richtiges Monster. Und natürlich auch die ganzen Jungs, die jetzt bei der AMBF gestartet sind, die halt so ein krankes Paket abgeliefert haben, die werden jetzt alle natürlich auch bei der GMBF starten.
Ja.
Und ich meine, die Jungs, die schlafen ja auch nicht die
Ja.
letzten 2 Wochen oder jetzt diese Woche, sondern die kommen
Ja.
halt auch besser. Ne? Deswegen.
Ja.
Aber es wird auf jeden Fall, ja,
Neuer
sehr, sehr.
Wettkampf, neue Chance für
Ja,
jeden.
vor allem halt auch, es gibt immer eine neue Jury. Jede Jury judged
Ja.
ja auch anders. Das muss man
Ja.
halt auch immer noch mit einbeziehen.
Ja. Ein paar Leute sind auch noch so auf dem Schirm. Der Justin, der hängt ja auch irgendwo noch in der Pipeline,
Richtig.
ne?
Aber ist ja auch kein Junior mehr, ne?
Ist ja auch kein Junior mehr, genau. Der Barack, das wird auch nochmal interessant bei den
Ja.
Wettkämpfen. Und ich habe gehört, der Sepp, der ist ja auch irgendwo noch in dem Mut, sich irgendwo noch eine Broker zu holen.
Richtig.
Dementsprechend, das wird auch wird noch spannend. Und jetzt bist du aber Profi, Markus, ne? Du bist ja über die
Ja.
ANBF jetzt durch den Gesamtsieg bist du Profi geworden. Und jetzt hätte ich ganz gerne mal von dir ein Statement. Wann ist der erste Profistart?
Boah, das ist echt schwer, Mann. Also, das habe ich mir ehrlich gesagt. Also, ich fasse es eigentlich, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich die Pro-Card da abgeräumt habe. Aber man muss ja sagen, dass das eine DFAC Pro Card ist. Ne? Also ich könnte ja dann theoretisch nur bei einem Verband starten von der DFAC. Aber da wollte ich eigentlich ursprünglich letztes Jahr auch starten bei der DFAC Worlds. Das wäre ja damals auf den
Cayman
Cayman-Inseln,
Islands, ja.
genau,
Ja.
Cayman Islands gewesen.
Dieses Jahr auch.
Ja, also DFAC soll anscheinend auch ein echt sehr, sehr guter Wettkampf sein. Ich glaube, da warst du ja auch schon mal, ne?
Nee. Ich war selbst nicht da, aber ich kenne viele, die da waren. Und es ist halt ein kleiner, also kleine gemütliche WM, wenn man es so nennt, aber gute Qualität von den Teilnehmern, die da sind. Muss halt
Ja.
sagen, es sind halt nur 6 oder 7 Länder da angeschlossen, glaube ich, bei der DFAC aktuell. Allerdings Österreich jetzt, wo auch sehr viele deutsche Athleten mitstarten und England. Und das sind halt auch schon Natural Bodybuilding technisch, ja, so mit die Elite-Länder halt mittlerweile, würde ich schon
Ja,
fast behaupten.
England
Dementsprechend.
definitiv.
Australien ist auch angeschlossen, Australien ist auch sehr, sehr gut. Dementsprechend, also würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass es einen krassen Unterschied macht, obwohl ich halt die WMBF mit der Worlds immer noch so als das oberste Standardniveau
Ja, auf
erachte.
jeden Fall. Ja, aber mal schauen. Also ich denke, dass ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Jährchen Off-Season gebrauchen werde oder auch brauchen werde, um halt mit Profis mithalten zu können. Also ich denke halt schon, dass es auf jeden Fall noch 3 Jahre Off-Season wird nach dem letzten Wettkampf, bis ich dann auch irgendwie als Pro an den Start gehen werde. Ich denke, dass es ähnlich halt so wie bei dir sein wird. Du hast jetzt auch, glaube ich, mir doch sogar schon jetzt 5 Jahre Wettkampfpause gemacht, ne?
Ja.
Mittlerweile.
Ich habe genauso lange Pause gemacht wie du.
Ja.
Also du bist 2016 das letzte Mal gestartet, ich bin 2017 das letzte Mal gestartet. Du bist dieses Jahr gestartet, ich
Ja.
will nächstes Jahr starten.
Du bist nächstes Jahr am Start. Ja, da bin
Genau.
ich auf jeden Fall auch gespannt auf das Paket, Mann.
Ja, aber es ist mittlerweile so, dass ich mich auch schon frage, ob es nicht schon wieder Sinn macht, fast beim Amateuren halt noch einmal einfach sich so ranzutasten und dann halt erst den Pro-Wettkampf zu machen, weil das ist jetzt. Also 5 Jahre sind 5 Jahre und guck dir die letzten 5 Jahre vom Niveau an. Also da ist auf jeden Fall
Ja.
was passiert. Ich glaube, dass mein Jahr tatsächlich 2017 so mit das erste war, wo auch schon ein sehr, sehr krasser Sprung war, nochmal zu den Vorjahren. Also damals die Bühne war auf jeden Fall auch schon gut aufgestellt, kann ich mich erinnern. Aber trotzdem ist es irgendwo, ja, ich habe ein FFMI immer noch nicht gesprengt. Also dementsprechend bin ich jetzt auch noch nicht so außerhalb des Rahmens wie Patrick oder ein Jannis. Ja, vielleicht taste ich mich auch erstmal nochmal ran. Also, we will see. We will
Ja,
see.
aber ich bin auf jeden Fall gespannt, aber du wirst halt da bei einem Natural-Amateur-Wettkampf wirst du natürlich alles abräumen, glaub mir. Das
Das
wird.
wird sich dann zeigen, wer halt noch so auf der Bühne steht, ne?
Ja.
Man weiß nie, auf einmal kommt so ein Markus um die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Markus, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier warst. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, bist du eigentlich so primär auf Instagram so ein bisschen vertreten, aktuell auch ein bisschen aktiver aufgrund der
Ja,
Wettkampfzeit. Vielleicht ja
richtig.
jetzt auch allgemein ein bisschen aktiver, we will see.
Ja, versuche ich auf jeden Fall.
Benjamin, ne? Wie die
Genau,
Bench
Benjamin.
Amin 99.
Richtig. Nur als Erklärung, das hängt mit meinem zweiten Namen zusammen, weil mein zweiter Name Benjamin ist und ich öfters auch Benjamin, zum Beispiel auch meiner Freundin so genannt werde. Und dann kam es einfach auch zu dem Namen, weil ich finde, Markus Geis ist einfach so basic und da wollte ich immer irgendwie mal was anderes raushauen.
Der Benjamin. Den
Richtig.
Namen wird eh keiner mehr vergessen nach der Saison. Alright, mein Lieber. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Viel
Ich
Erfolg
auch,
für die
vielen,
restlichen
vielen Dank.
Wettkämpfe. Und
Dankeschön.
wir hören uns sowieso nochmal. Peace out.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du den Podcast hier bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dir hat die Episode, diese Athleten-Episode, zusammen mit dem lieben Markus gefallen und du konntest etwas für dich, dein Training, deine Ernährung und vielleicht auch deine Wettkampfvorbereitung mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es uns extrem freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcast dalassen würdest. Einfach 5 Sterne drücken, eine Kleinigkeit dazu schreiben, dass auch die neuen Zuhörer und Zuhörerinnen direkt wissen, um was es in dem Podcast geht, dass wir hier versuchen, bestmöglichen Mehrwert mitzugeben und einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mir den Gefallen tun könntet. Und natürlich dürft ihr wie immer auch die Episode in den sozialen Medien bei Instagram oder auch bei Facebook oder wo auch immer ihr das Ganze teilen möchtet, ja, verbreiten, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, liebe Grüße, dein Daniel.